Wir feiern immer noch 7 Jahre Kochbuch-Podcast. Und ich hoffe, du feierst mit, denn auch in dieser Folge gibt es ein Kochbuch zu gewinnen. Und zwar das Buch meines heutigen Gastes Ralf Schelling. Simple is Best hat beim Deutschen Kochbuchpreis Silber gewonnen und hat auch in meinem Kochbuchregal ein ganz besonderes Plätzchen bekommen. Was du dafür tun musst? Ja, diesmal machen wir es ein bisschen komplizierter. In der Mitte des Podcasts findest du ein Codewort. Das solltest du in die E-Mail packen, die du mir schreibst, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Also Podcast hören, Codewort notieren, E-Mail an die bekannte E-Mail-Adresse, die du in den Shownotes natürlich auch findest, schreiben. Und mit ein bisschen Glück liegt Simple is Best bald in deiner Küche. Ich drücke dir fest die Daumen, aber jetzt viel Spaß mit meinem Gesprächspartner Ralf Schelling zu seinem Kochbuch Simple is Best. Willkommen im Kochbuch-Podcast Ralf Schelling.
Ja, hallo, liebe Christina. Ich freue mich riesig. Danke, dass ich da sein darf.
Ich bin ganz aufgeregt, denn normalerweise bist du ja auf Du und Du mit den ganz Großen und jetzt bist du hier in meinem kleinen, bescheidenen Podcast gelandet.
Wie schön. Aber auch auf Du und Du.
Ja, genau. Du bist hier eingeladen, denn du hast ein wunderbares Erstlingswerk geschrieben und irgendwie habe ich jetzt schon die Hoffnung, dass es nicht dein einziges bleibt. Simple is Best ist dieses Jahr im AT Verlag erschienen, beziehungsweise wenn wir diese Folge ausstrahlen, dann ist es schon wieder letztes Jahr. Und das Buch hat mich erreicht und ich habe mich ein bisschen verknallt in dein Kochbuch, ich muss es gestehen, weil mich der Charme der Einfachheit tatsächlich direkt in seinen Bann gezogen hat.
Ja, das ist gut so, das soll so sein. Das ist eigentlich das Ziel davon.
Spannend finde ich aber vor allem, dass da jemand dahinter steckt, der eigentlich einen ganz anderen Weg genommen hat. Du bist ja eigentlich jetzt niemand, der aus der einfachen Küche kommt, sondern eigentlich jemand, der aus der sehr komplizierten Küche kommt und der seine Kochlaufbahn eigentlich bei den ganz Großen gestartet hat. Da wird immer El Bulli genannt und Hangar 7 und du hast viele, viele tolle Stationen gemacht, unter anderem in Japan. Und aus dir hätte ja auch was ganz anderes werden können. So jemand in einem tollen Drei-Sterne-Restaurant, der da wunderbare Menüs verantwortet, aber irgendwann hat es dich in eine andere Richtung bewegt.
Ja, das ist wirklich so. Man denkt so, wow, das ist ja ein verrückter Wandel, zuerst hat er in so Sterne-Restaurants gekocht aber ich meine, es ist wirklich so, dass ich irgendwie heute, ich bin eigentlich so glücklich, dass ich nicht mehr für irgendwelche Kritiker oder Testesser kochen muss, sondern ich darf wirklich für Leute kochen, die einfach glücklich sein wollen. Und das ist eigentlich das, was ich mache. Und ich mache meinen Job, indem ich möchte einfach die Leute glücklich machen mit dem, was ich mache. Und das ist leider oder zum Glück, es ist nicht so, dass ich das Glück oder die Leute das in dieser Drei-Sterne-Küche suchen. Also das ist vielleicht, ich mag dazu stimmen, dass das sicher spannend ist, wenn man das einmal im Leben erlebt und toll. Aber das Ding ist halt wirklich so, dass diese Sachen einem kaum dann, oder mir ging es eigentlich immer so, dass mir das nicht in Erinnerung bleibt. Und ich möchte eigentlich Emotionen wecken. Ich möchte ja, dass die Leute sich daran erinnern als das Highlight ihres Lebens oder dass das irgendwie, und das sind halt Sachen, die oft, ja, auch wie das Kochbuch Simple is Best, also es sind oft, das ist wie irgendwie eine Henkersmahlzeit. Du als Henkersmahlzeit möchtest du ja nicht irgend so ein Happy Spoon von irgend so einem Dings essen und denkst, das ist das Ding von deinem Leben. Nein, es sind Sachen, die halt irgendwelche Emotionen wecken, und das kann auch eine Pasta sein oder eben genau das ist eigentlich das, was mich viel eher oder meine Kunden eigentlich viel eher berührt und es freut mich auch wirklich jetzt durch das Buch, wo das rausgekommen ist, dass alle da, dass ich kriege wirklich Komplimente und sagen, ach, du sprichst uns so aus dem Herzen, das ist eigentlich genau das eigentlich, was wir wollen, ja.
Das heißt, es ist ein bisschen mehr so wie bei Ratatouille, dem Film, wo der Kritiker dann ins Restaurant kommt und er isst Ratatouille. Und es erinnert ihn an seine Mutter und er fühlt sich zurückversetzt und sagt, er möchte direkt noch einen Teller haben. Und
Ja.
das ist aber nicht das, was Menschen in Drei-Sterne-Restaurants suchen, weil ich bin ja, wenn, dann wäre ich ja nur so jemand, der mal da einmal hingeht und sich dann freut, dass ich sowas ganz Tolles essen kann. Aber Menschen, die da regelmäßig hingehen, sagst du, die sind da gar nicht so glücklich danach?
Also ich stelle mir jetzt vor, wenn irgendwie diese ganzen Testesser, die da alleine irgendwie diese 3-Sterne-Restaurants abtackern und dann irgendwie dort alleine sitzen und wahrscheinlich den ganzen Tag Zeit am Handy sich irgendwie und das alles dokumentieren und fotografieren und also ich weiß nicht, ob die da am Ende des Tages irgendwie glücklicher sind als ein Mensch, der irgendwie ein gutes Stück Käse isst mit einem tollen Brot. Und das ist ja auch irgendwie, ich brauche doch nicht in so einem Restaurant. Ich meine, das mag lustig aus, es ist irgendwie witzig, die Vorstellung, aber es ist, ich brauche doch nicht irgendwie 25 verschiedene Brotsorten. Mir reicht, wenn es ein tolles Brot ist, das irgendwie handgemacht ist und das ist das, was mich beglückt. Und dieser ganze, wir leben ja schon in so einem Überfluss. Eigentlich sind die Leute, oder also ich sehe mich eher nach schönen oder Kleinigkeiten im Leben oder Sachen, die mich, eben wie ein tolles Brot, aber das müssen nicht 25 Sorten sein, die angeboten werden. Das ist, man will ja so vor allem auch, dass einem diese Entscheidungen abgenommen werden. Bei mir ist es ja so, wenn wir Events machen, dass die Leute, die kriegen da, ich erzähle denen nicht zuerst eine halbe Stunde mein Konzept. Oder das geht um ganz andere Sachen. Ich möchte eigentlich, dass sie sich von der ersten Minute an wohlfühlen. Und das hat natürlich auch mit einem herzlichen Service zu tun. Das hat vor allem auch mit diesen Leuten, mit denen ich arbeiten darf und die halt sehr, wo ich wirklich glücklich bin. Das sind teilweise auch Leute, die nicht. Meine rechte Hand, die Lilly, das ist wirklich, die hat so eine Herzlichkeit, verstehst du das? Das ist, da fühlt man sich einfach sofort wohl, wenn man mit solchen Menschen zusammen ist und wenn dir vielleicht ja der Stuhl gereicht wird und einfach so Kleinigkeiten oder du hast irgendein handgeschriebenes Menü, das irgendwie die Geschichte dieser Person erzählt, wo du dich gleich irgendwie, also ich habe wirklich, es ist so, dass teilweise Leute, die haben schon irgendwie Tränen in den Augen gehabt mit solchen Kleinigkeiten, die, ich meine, in der Musik ist das ja viel einfacher, da kann man Emotionen wecken. Bei uns in der Küche ist das, sage ich mal, um einiges schwieriger. Es ist nicht diese so starken Emotionen, aber eben doch auch. Das geht auch bei uns. Und solche Erinnerungen zu wecken, das ist in der Regel nicht mit irgendwie einer gestopften Gans oder irgendwie irgendwie eine Ente à l'orange oder irgendwie Taubenbrust mit irgendeinem Gurkenschaum und mit irgendwie einem Gelee aus irgendwie Randen und dann noch irgendwie ein gefrorenes, ich weiß doch nicht, irgendwie ein gefrorener Schaum, der irgendwie auch nach irgendwie nicht viel schmeckt. Das ist, und aber vielleicht irgendwie auf einem Bild auf Instagram lustig aussieht, wenn man die Farbe noch irgendwie dazu ein bisschen koloriert. Aber es sind am schönsten ist es eigentlich, wenn die Leute auch fast wie das Gefühl haben, oh ja, das oder das könnte ich ja teilweise auch wie selber nachkochen oder sie fragen eigentlich noch nach einem Rezept, weil die so danach angetan sind, als wenn du ihnen etwas vorsitzt, wo sie eigentlich gar nicht verstehen und wo sie eigentlich schon und es macht sie auch nicht unbedingt wahnsinnig anders zu essen, also das ist dann, sondern es muss ja schon, es muss toll sein und es und diese kleinen, diese ganzen, diese Amüsbusch oder wie das alles heißt, dieses Mini-Zeugs, wenn das irgendwie toll ist und dann will man den zweiten Löffel nehmen, aber der ist ja dann gar nicht mehr da, weil dann kommt ja dann schon irgendwie das nächste und dann das andere und man mag sich dann gar nicht an das erinnern und das ist irgendwie, wenn ich so zurückdenke in diese Zeit, wo ich da gekocht habe, es ist ja auch, oder wenn wir Stufffood gegessen haben, das ist ja dann Sachen, also das sind ja auch oft diese Sachen vorig, das Essen, also wir Köche haben das gar nicht gegessen, wir sind ja wirklich irgendwie, wir suchen uns eigentlich dann die einfachen Sachen raus, die uns beglücken, ja.
Und die euch Kraft geben dann für diesen harten, langen Abend, wo ihr viele
Genau.
kleine Minigänge kochen
Genau,
müsst.
genau. Nein, aber ich muss natürlich zeigen, also ich meine, meine Zeit bei Ferran Adrià, das war natürlich wirklich, das ist natürlich schon, man sagt ja immer, diese Molekularküche, ja, das ist ja, das ist ja gar keine Küche und bla bla bla. Und das ist natürlich schon, also ich muss schon sagen, bei Ferran Adrià im El Bui, das ist natürlich schon, das ist ein anderes Ding. Also dort sind natürlich schon auch Emotionen und Dings und an diesem Ort nur schon und was die dort ja, was diese Crew dort zaubert und oder gezaubert hat und das ist natürlich schon, also das ist schon auch ein tolles Erlebnis, wenn man da einmal im Leben die Möglichkeit hatte, dort ja, zu speisen, das auf jeden Fall schon. Also es ist nicht irgendwie so, dass es alles irgendwie, ich möchte das nicht irgendwie alles schlecht reden, aber es ist ja, oft für die Leute, wo ich koche, ist das nicht unbedingt das Erstrebenswerte.
Und die kriegen das vielleicht auch oft, oder? Also ich meine, die müssen wahrscheinlich zu Veranstaltungen,
Ja, genau, das ist dann auch,
wo
ja.
das dazugehört irgendwie. Und
Ja.
dann ist das Essen unbefriedigend. Und ich meine, man hatte das ja selber schon, dass man irgendwie vorher noch ein Käsebrot isst, weil man nicht genau
Genau.
weiß, was es dazu
Was
wieder
gibt's
zu
dann
essen
da
gibt.
an diesem Küble-Anlass, oder? Genau.
Ja. Ich
Nein,
habe so ein.
ich hatte letzte Woche hatte ich ein Interview für einen der Standarder in Österreich und da hat er das zitiert. Das fand ich eigentlich lustig, aber es trifft es eigentlich schon relativ gut. Also es ist bei uns jetzt da in der kalten Jahreszeit im Engadin gibt es ja diesen zugefrorenen See, wo die Leute in ihren Pelzmänteln sitzen und dazu schlürfen sie diese eiskalten Austern, dazu eiskalten Champagner und alle frieren dabei. Und dann fragt man sich wirklich, wer will das wirklich, oder? Es ist wirklich, die Welt ist halt voller Inszenierungen und man wird irgendwie so, ja, wie diese, und ich werde ja oft auch auf das reduziert. Die denken, schreiben immer, hey, Ralf kocht für die und die Person und das ist für diese Luxuswelt und das ist so der und alle stellen sich vor, das sind alles so diese Gerichte mit irgendwie Blattgold und so. Und aber ich meine, ich koche ja nicht für die Geissens, ich koche für Leute, die nicht unbedingt vor die das irgendwie zeigen müssen, was sie haben oder das irgendwie mit der Welt teilen wollen, sondern es sind Leute, die wirklich einfach glücklich, das Glück, ja, die einfach das Gute suchen und die vielleicht irgendwo durch eine, ja, gerne ihre Privatsphäre haben und genau, das ist eigentlich oftmals, ja, oder wenn mich da Galileo oder RTL irgendwie in New York oder in der porträtiert, dann logisch wollen die natürlich nur diese andere Seite und die wollen dann nur wissen, wie teuer ist jetzt ein Kilo weißer Trüffel und was ist jetzt irgendwie Kaviar, was, aber es geht eigentlich gar nicht um meinen Job, sondern es geht nur um diese ganze Sensationswelt und ich glaube, da haben die Zuhörer oder die Leser oder die Leute, wo mich auch ein bisschen eine falsche Vorstellung.
Du hast es ja auch schon erwähnt, dass du ja auch viel auf Events kochst. Und ich finde aber interessant, dass gerade so im Zuge deines Buchs dieses Privatkochding, das hat alle total fasziniert sofort offensichtlich. Es ist irgendwie Voyeurismus, dass man wissen möchte, Barbara Streisand, was isst die wohl abends? Das würde mich auch mal interessieren. Oder Chris
Ja.
Martin, wie isst der sein Steak? Denkst du,
Ja,
die
es ist
Leute
so,
wollen da so ein
ich
bisschen
verstehe,
dem Kö wie
nein.
dem König auf den Teller gucken und irgendwie
Nein,
mal
das
so
ist,
schauen?
nein, das, ich verstehe das ja auch. Das ist ja auch spannend und ich finde es ja auch irgendwie cool. Und ich finde es ja auch, für mich ist es ja selber auch toll, wenn ich irgendwie so eine Welt reinschaue, wo ich irgendwie selber gar nicht dazugehöre. Aber ich sehe da Sachen, die, ja, aber es ist oftmals, ist es wirklich so, dass die Leute, je berühmter sie sind, oder ist das eigentlich, je einfacher sind sie auch. Es ist mehr so das ganze Drumherum oder die ganze irgendwelche Bodyguards oder die ganzen Organisationen oder Leute, die dann das für die Person XY organisieren. Das ist eigentlich das, was das Ganze so ein bisschen kompliziert macht. Und teilweise finde ich das auch schade, weil gerade in der Küche ist es wirklich so, ja, das kann man nicht alles vorausplanen. Man kann nicht immer wissen, was jetzt, ja, wenn jetzt irgendwo am Comer See im Sommer, im Juli, was jetzt da bei der Vorspeise genau, sondern ich gehe gern auf dem, lerne die Leute kennen vor Ort und kann, also ich kann jetzt was sagen, wir machen nächste Woche, mache ich da mit Marina Abramovic, der Performance-Künstlerin, machen wir einen tollen Event und sie hat auch kürzlich gesagt, sie kann gar nicht in einem Studio kreativ sein, das ist nicht diese, sie kann nicht in einem Studio sitzen und dort irgendwie kreativ sein, sondern das ist halt so wirklich das Leben, was sie antreibt und wo verrückte Sachen entstehen können. Und das ist bei mir wirklich auch so, wenn ich wir hatten jetzt etwas in dieses Jardin Majorelle da von Yves Saint Laurent in Marrakesch und dort ist natürlich schon, man, das sind diese Jahrtausende alten Kakteen oder Bäume und alles, das ist natürlich, man ist schon gesättigt von dieser Welt dort. Und dann haben wir zum Beispiel ein Gericht, und es war lustig, es war dann auch ein Mix von Leuten. Also wir hatten, natürlich waren das geladene Gäste von überall her und dann aber auch lokale Leute. Und vor allem, was ich dann spannend finde, ist, weil was ich davor machen wollte. Das war irgendwie so ein Konzept, wo ich irgendwie in meinem Atelier in Cham in der Schweiz irgendwie mir überlegt habe und dass ich eigentlich dann dort vor Ort komplett über den Haufen geworfen habe, weil ich Sachen kennengelernt habe. Und das ist eigentlich das Spannende, dass ich dann die Leute vor Ort, dass ich mit denen auf den Markt gehe und mit denen spreche und man merkt ja auch, die sind auch immer, die sind ja total stolz auf ihr Land und ihre Kultur und was die alles machen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man das dann aufnehmen kann. Und wir haben dort zum Beispiel, es gibt dieses Gericht Pastilla, das ist eigentlich, ist es gemacht mit Taube, aber Taube ist ja auch so ein bisschen, das Taube ist natürlich für Leute von Dingen ist das schwierig, das passt dann nicht. Und obwohl ich gerne diese authentischen Sachen habe und ich bin auch nicht irgendwie Fan von diesen ganzen Konzepten von irgendwie klassisch, aber modern interpretiert oder irgendwie, das finde ich ja total bescheuert, aber ich finde, dort hat es zum Beispiel, dort haben wir dann diese Pastille, also diese feinen Blätter, wir hatten dann so viele Dinge und dann haben wir das zu so einem meterhohen Turm getürmt mit so frischer Mandelcreme und dann mit Granatapfel und was es dann halt zu dieser Zeit dort gab und das gab dann so ein Ding und das ist dann wirklich so ein Highlight und alle freuen sich und die Locals auch vor Ort, weil sie irgendwie gesehen haben, oh, wir können unser Gericht noch in einer anderen Form zeigen und aber wir haben das eigentlich zusammen erschaffen. Und es ist nicht so, dass ich irgendwie das alles irgendwie gemacht habe und dann, jetzt habe ich deine Frage gar nicht, ich bin, glaube ich, abgeschweift. Das war eigentlich deine Frage grundsätzlich, ursprünglich.
Ich weiß es nicht mehr, aber deine Antwort war total interessant. Das
Gut.
heißt, du hast Leute, für die du arbeitest, die auch ein ganz großes Vertrauen in dich haben müssen. Das heißt, die rufen den Ralf an und sagen, du, wir machen da so eine Veranstaltung. Und dann sagst du, ah, da koche ich was ganz Tolles. Und dann kommst du und machst vielleicht was ganz anderes. Man kann sich ja nicht so richtig darauf verlassen, dass du vorher eine
Das
Menüliste schickst und sagst, als Vorspeise gibt es ein feines Süppchen und dann machen wir einen Salat und dann. Sondern das
nein.
ist ja eher eine künstlerische Arbeit, die du dann da machen darfst. Ganz kreativ und sehr spontan teilweise auch.
Ja, das ist leider, oder das, und das ist dann teilweise ein bisschen chaotisch, kann es dann vielleicht werden. Und aber ich meine, die ganzen, natürlich, es ist natürlich, wenn wir irgendwelche wichtigen Sachen, die irgendwie mit größeren Veranstaltungen, logisch, ich meine, die Leute, man muss ja dann wie schon Menüs oder vorausschicken und so, aber ich mache das wirklich gerne, dass ich vor Ort dann eigentlich gerne dann komplett oder Sachen dann ändere, weil ich dann irgendwie dort in diesem Land oder irgendwie Sachen sehe, die ich gar nicht kenne und die ich dann toll finde und das möchte ich dann integrieren oder man nimmt vielleicht, manchmal tun wir dann so diese Hauptsachen so ein bisschen beschreiben, aber nachher das Ganze drumherum wird dann wirklich eigentlich vor Ort neu gemacht, aber es kann natürlich sein, ja, dass irgendwie voraus schon irgendwie die Karte fast geschrieben werden sein muss, aber man macht irgendwie Anekdoten jetzt irgendwie oder schreibt Sachen dann dazu, das ist eigentlich schon, da hat man schon immer noch ein bisschen Spielraum. Und ich meine, wie diese ganze Dekos, wenn du jetzt irgendwie eine Hochzeit, ich denke immer so diese ganzen Wedding Planner, was die, also es ist ein fürchterlicher Job, wenn du da irgendwie wissen musst, was du in den, an diesem Ort da und dann was für Blumen dort stehen sollen und das anhand von irgendwie Grafiken und Dingen. Und deshalb sieht das Zeug ja dann auch oftmals so lieblos aus. Oder man merkt so wie anhand vom Foto, oh Gott, da hatten die jetzt irgendwie XY Budget gehabt. Und dann gibt es halt irgendwie, ja, da gibt es halt in Italien dann irgendwelche teuren Orchideen, die überhaupt gar nicht irgendwie dorthin passen. Aber es war irgendwie einfach so ja, und oftmals auch, wenn zu viele Leute da mitmischeln und irgendwie, dann kommt es in der Regel auch nicht wirklich gut.
Das
Oder
heißt,
man
viel.
spürt das, man spürt ja das als Gast. Das ist so wie, man, ja, es ist oftmals auch, ich bin auch gerne so, ich mache, ja, dass ich lieber mit einem kleinen Team dann arbeite, aber dass dann jemand wirklich so ein bisschen dass die Hand über alles hat und wenn da zu viel Dings, dann ist das oftmals, ja, verliert das halt so diesen sympathischen personellen Touch und gerade auch die Küche, das darf ja auch ein bisschen unprofessionell sein oder es darf halt dieses Handgemachte haben. Es ist nicht, wir sind ja kein McDonald's, wo alles standardmäßig einfach so sein muss und auch nicht irgendwie ein Nobu oder irgendein Konzept, wo es halt überall einfach so davon gibt, sondern es ist ja teilweise vielleicht auch fehlerhaft, das kann sein, ja.
Wie kannst du das dann rausfinden vorher, was sie ungefähr wollen, in welche Richtung das gehen soll? Bei Events ist es wahrscheinlich der Rahmen, der Anlass. Keine Ahnung, ein Produkt, was vorgestellt wird, oder die Leute, die kommen, daran kann man sich so ein bisschen orientieren. Dann sagst du, du suchst einfach, was auch da lokal vor Ort gerade ist. Du gehst auf den Markt, du lässt dich inspirieren, bringst die Sachen dann ein bisschen zusammen. Aber gerade wenn man für Menschen kocht, die man nicht kennt und bei denen was Persönliches treffen will, egal ob das eine größere Gruppe ist, wie bei einem Event oder eine einzelne Person, für die du kochst. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, weil du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, heute koche ich Fisch, weil da habe ich jetzt Lust drauf, sondern es muss ja zu der Person oder auch zu den Personen passen und dann erst kannst du ja diese Emotionen auslösen, die dir so wichtig sind.
Ja, das ist schon so. Also man muss die Personen schon ein bisschen kennen. Und ich meine, ich habe ja auch eine eigene Personalität und ich bin ja auch irgendwie, ich mache auch so ein bisschen Sachen, die oftmals ist es natürlich schon so, dass ich auch engagiert werde, weil die Leute ja mich möchten und irgendwie das, was sie von mir sehen und so, dass sie das toll finden. Das ist natürlich jetzt, es ist nicht so, dass ich nur irgendwie die Leute analysiere und dann irgendwie das so mache, wo ich denke, das passt jetzt zu denen, sondern ich bin ja, sie buchen mich ja auch, weil sie mich haben wollen und da darf ich auch so ein bisschen eine eigene Handschrift haben. Aber es ist schon so, ich muss mich mit den Leuten gut verstehen und das ist sehr, ja, sehr intim teilweise, wo man, dass man das da etwas machen kann, ja.
Ich stelle es mir wirklich so vor. Also das sind ja, du hast es vorhin schon gesagt, gerade die sehr berühmten Menschen oder auch die sehr wohlhabenden Menschen sind ja welche, für die gerade Privatsphäre das Heiligste ist. Und dann ist es, glaube ich, nicht, also man lässt nicht jeden in sein Heiligtum sozusagen, in die privatesten Räume. Wir haben hier mal überlegt, schon allein die Vorstellung, ein Au-pair zu haben. Also nicht, dass das hier in Frage kommt, aber du hättest immer jemanden, der bei dir wohnt. Also die Person geht ja nicht mehr weg, sondern die ist dann auch da, eine relativ fremde Person, auch wenn es ja praktisch ist, aber das muss man schon auch wollen.
Ja.
Das heißt, wenn man jemanden dann einlädt für einen besonderen Abend oder einen besonderen Anlass oder weil man sagt, Mensch, den Ralf, den haben wir schon lange nicht mehr da gehabt,
Ja.
das ist schon auch da ein großes Vertrauen.
Ja, das ist schon so. Ja, ich denke manchmal auch, vielleicht gehe ich denen irgendwie total auf den Wecker, oder? Hätten die lieber, wenn ich das irgendwie liefern würde und dann eigentlich gar nicht dort sein würde. Aber ich muss ja eigentlich schon zwingend auch vor Ort sein. Und nein, es ist schon, ja, das muss natürlich, ja, die müssen mich mögen und ich muss sie aber auch mögen. Also es ist, und ich habe eigentlich schon wirklich das Glück, dass ich, ja, wirklich tolle Kunden habe, die ich Also ich darf jetzt zum Beispiel ein Weihnachtsdinner dann in so einem schönen Schloss in der Schweiz machen, das so von einer ganz sympathischen Dame, wo ich schon in Irland kochen durfte. Und das ist einfach so, ja, das sind so herzliche Menschen und das ist wirklich, ich fühle mich dann wie fast teilweise Teil von dieser Familie. Es ist wirklich teilweise sehr schön, aber ich will ja die auch, logisch, lass ich denen auch ihre Privatsphäre und ich will mich da auch nicht irgendwie zu fest einmischen, sondern ich mache eigentlich, mein, schlussendlich mache ich ja auch einfach meinen Job.
Aber es klingt super spannend. Vor allem finde ich interessant, was für eine vielfältige Erfahrungswelt du da schon gesammelt hast. Also A, natürlich die sehr hochwertige Küche und da auf Druck und Anforderungen auch arbeiten und dann eigentlich genau das Gegenteil, mehr auf Gefühl und Kreativität und Spontanität kochen, sich auf Menschen einlassen, auf Ideen und Anforderungen einlassen, auf Events einlassen. Und dann hast du gesagt, ach Mensch, jetzt habe ich schon so viele Sachen erlebt. Da könnte ich jetzt mal ein Kochbuch schreiben. Oder wie kam es jetzt dazu?
Nein, das war eher, ehrlich gesagt, war das wirklich nie auf meiner To-Do-Liste. Das war seit, was war das? Seit 3 Jahren war die Idee des Verlags, dass sie ja schon so ein Kochbuch mal mit mir machen wollen. Und ich habe dann auch, und das ist ja auch eine ziemliche Arbeit, weil ich bin irgendwie, das Schlimmste ist ja für mich, irgendwelche so Rezepte immer aufzuschreiben, weil das mache ich nicht wirklich gern. Ich mache das eher so, ich koche gerne oder ich bin gerne unterwegs und so. Aber wenn ich dann wirklich das alles eintippen muss und so, ist es jetzt auch nicht irgendwie gerade meine Stärke. Deshalb bin ich jetzt wirklich einfach auch sehr froh und glücklich, dass das jetzt wirklich alles eigentlich abgeschlossen ist und dass ich das machen konnte, durfte. Und ich meine, wir hatten auch ein wunderbares Team. Also ein großer Dank auch der Evelyn Emmisberger, das ist die, wo die ganzen Texte geschrieben hat, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, also sie hat früher damals in der Annabelle, wo ich früher eine Rubrik hatte, hat sie wirklich mich immer so, die spricht mir eigentlich genau aus dem Herzen und das ist eigentlich ein großer Dank auch an sie oder die Franka Mohr von Studio Voile, wo die ganze Gestaltung gemacht hat und dann auch natürlich der Raul Garcia, wo ein Koch, ein guter Kollege von mir, wo jetzt auch mit mir nach Chumbi Bay in die Karibik kommt, wo mich mit dem Kochen unterstützt hat für das Fotoshooting. Und dann haben wir, was viele nicht wissen, ist die ganzen Fotos, wo gemacht wurden, die wurden von Markus Pritzi gemacht. Und das ist eigentlich ein Modefotograf aus Paris, der hat noch nie Food fotografiert. Und ich finde das irgendwie, seine Food-Fotos, ich habe so Freude, weil ich arbeite immer gerne mit Leuten, die nicht aus dieser Bro oder die dann irgendeinen anderen Blickwinkel haben. Und Markus hat das irgendwie, die Fotos so, ja, auf seine Art gemacht. Also Food-Fotografen ist ja alles toll, aber ich fand es irgendwie toll. Ich finde es war gut, dass wir für dieses Buch mit jemandem aus einer völlig anderen Welt gearbeitet haben.
Ja, es hat einen echt coolen Look. Die Bilder sind, das ist mir auch aufgefallen, ohne dass ich jetzt das schon so präsent hatte, aber ich finde, die haben auch so eine coole Dynamik teilweise. Da hat man irgendwie so ein leicht verschwommenes Bild, weil noch was in der Pfanne irgendwie gedreht wird und
Nee, dort hat er gezittert. Da hat der Markus gezittert. Das sollte, Christina, eigentlich nicht so sein. Der hat so ein
also, oh
Zappelphilipp.
nein, das
Nein.
ist jetzt das einzige Foto, dann müssen wir es wohl nehmen.
Jetzt haben wir ihn voll in die Pfanne gehauen.
Oh nein. Dafür sind alle anderen Fotos echt Quatsch. Ich finde, das passt perfekt rein und es hat auch teilweise so ein bisschen diesen überbelichteten Look, so wirklich wie Modefotografie, aber auf so eine coole Art und Weise. Also mir gefallen die Fotos sehr gut.
Und was
Und
wichtig ist, es ist ein kleines Buch, weil ich finde, so ein Buch, es ist ja nicht irgendwie so eins, dass du dir in dein Regal oder auf den Designer-Couchtisch stellen willst, sondern es ist wirklich ein Buch, wo du wirklich daraus kochen kannst. Und das ist wirklich für mich, es ist klein und handlich und ich reise damit. Also ich habe die PDF-Version, oder schaue auf dem Handy, wenn ich irgendein Rezept, das ist wirklich für mich, ist es selber auch ein Nachschlagewerk. Und es ist meine Cousine zum Beispiel, die schaut sich immer Kochbücher an. Ich kaufe mir Kochbücher und ich stelle sie ins Regal, aber schaue die eigentlich nicht wirklich an. Und meine Cousine hat dann die Tipps gegeben, ja, das braucht dann unbedingt auch diese Buchzeichen. Und wir haben ja, viele Bücher haben ja gar keine Buchzeichen. Und wir haben zwei so Bändel drin, dass man halt diese Rezepte sich markieren muss, nicht, dass man irgendwelche so Postage reinstecken muss. Und das sind so Details, aber das ist eben relativ entscheidend, dass es das hat, weil ich meine, und das Inhaltsverzeichnis, dass man die Seiten leicht findet. Es muss jetzt nicht irgendwie, die Seitenzahlen müssen nicht irgendwie designt sein und das ist optisch cool, sondern es muss halt wirklich brauchbar sein.
ja, die Rezepte
Und
sind
da habe
nämlich
ich
ganz
diese
einfach.
Infos bekommen von eben ich selber hätte das gar nicht irgendwie gemerkt.
Liebe Grüße an die Cousine, vielen Dank. Das hat das Buch sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ich
Werde ich
liebe nämlich
ausrichten und
die
sie wird es dann
Bänder.
hören.
Sehr gut, sehr gut. Das ist doch immer praktisch, wenn man so eine Cousine hat, die sich auskennt.
Super.
Also, wie gesagt, ich habe es ja schon gespoilert. Mir gefällt das Buch sehr gut. Es ist unterteilt in verschiedene Kapitel. Long Breakfast and Bread, Snacks, Small Plates, Pasta, Big Plates, Pickles und Soßen, Sweets und Drinks. Also von allem etwas. Und
Vor allem, vielleicht ist dir aufgefallen, hat es sehr viele Sweets. Und es gibt
ja.
Leute, die sagen, ja, Ralf, da hat es ja mehr Desserts als alles andere. Das ist ja wirklich ganz viel Desserts. Aber das ist wirklich so, weil ich habe sehr gerne Desserts und ich esse jeden Tag, esse ich Mittag und Abend, esse ich, das ist wirklich so, esse ich immer Dessert. Und ich liebe halt Desserts. Und früher als Kind habe ich nur Desserts gegessen und mittlerweile esse ich natürlich auch Hauptgang und Vorspeise. Aber Desserts sind ganz wichtig und deshalb hat es halt, ja, also wenn jemand nicht gerne Dessert hat, würde ich das Buch jetzt nicht kaufen.
Ach
Weil
doch, es sind doch genügend.
es hat überwiegend
Nein.
Desserts drin.
Aber es gibt auch andere Rezepte und es gibt auch die Schokoladenmousse mit Olivenöl und Salz. Da kann man sich auch schöne
Gut, das
Gedanken machen und
stimmt,
sich
ja.
vorstellen, das wäre was Deftiges.
Und es hat auch Drinks und es ist nicht vegan und es ist nicht nur vegetarisch. Es hat ein bisschen von allem. Es hat ja auch Drinks, es hat Alkohol. Die Leute trinken ja kein Wein mehr. Das ist ja schrecklich. Es hat von allem drin. Und ich finde, ja, es gibt ja auch ein Leben vor dem Tod. Also man kann wirklich auch irgendwie man soll sich das gönnen.
Und ich finde vor allem die Mischung sehr gelungen. Und was mir vor allem gut gefallen hat, du hast ja gerade schon erzählt, dass Evelyn die Texte geschrieben hat. Mir haben die Texte sehr gut gefallen. Mir hat vor allem sehr gut gefallen, wie das die verschiedenen Aspekte, über die wir alle gerade schon gesprochen haben, wie interessant. Das kommt nämlich alles auch in deinem Buch vor. So ein bisschen was zu deinem Kochwissen und zu deinem Werdegang. Zum Beispiel bei den Salbeimäuschen, wie du erzählst, dass du den Tempura-Teig in Tokio gelernt hast. Da kommt so ein bisschen die Erfahrung raus. Dann gibt es ein bisschen auch Kochwissen, das du vermittelst, wie zum Beispiel bei den Birnen im Blätterteig mit Jersey Blue Cheese. Da erzählst du, dass du die Säure weglässt. Und wenn man den Text liest und dann das Rezept nachkocht, dann versteht man, was du meinst, weil man ja ein Gericht auch komponiert. Oder zum Beispiel auch, wie du gerade schon gesagt hast, dass du so ein Süßzahn warst und irgendwie jemand, deine Mutter dir immer Vitamine reindonnern musste, als du klein warst. Bei dem Rezept für das Quinoa-Granola steht es nämlich. Und da steht auch, dass weil du so viel Süßigkeiten wahrscheinlich isst, dass du früh zum Frühstück immer Quark isst, obwohl du ihn nicht magst.
Genau, Margot, ich mache auch ein bisschen Sport und ich muss irgendwie Dann esse ich immer am Morgen, esse ich immer Magerquark. Ich finde den schrecklich, aber ich esse das, weil das hat viele Proteine. Und wenn ich ins Gym gehe oder so, dann muss ich ja, muss man mehr Proteine und dann, und diese ganzen, ich meine, das Schrecklichste sind ja diese ganzen, diese Bodybuilder, diese Packungen, die sind ja immer, die sehen so XXL-Packungen und da hat es immer so ein Drittel davon ist dieses Pulver drin und der Rest ist so eine Plastikverpackung, schrecklich. Und Magerquark hat ja auch Proteine und da kann man sich einfach genau dann. Ich esse oft so Granola und esse ja Magerquark und dann der Rest vom Tag kann man ja dann auch anders. Aber
Das
weißt du was,
stimmt.
jetzt fällt mir gerade auf, wo du gesagt hast, von diesem Tempura-Mäuschen, das ist wirklich, da möchte ich den ZuhörerInnen und Zuhörer hören, auch noch etwas auf den Weg geben. Es ist oftmals, also nimmt dieses Buch nicht zu ernst oder kocht nicht nur jetzt irgendwie dieses. Ich finde das immer, man muss nicht immer die Waage vornehmen und einfach so ganz genau, sondern man kann wirklich da so ein bisschen aus dem Herzen kochen und diese Tempura-Teig, also das ist ja wirklich, das ist gluten-free, nicht weil es irgendwie trendy ist, sondern weil es einfach diesen ultimativen Crunch hat. Und diese Salbei-Mäuschen, die sind lustig als Apero. Ich empfehle diesen Teig dann aber auch. Man kann zum Beispiel Äpfel dadurch ziehen und dann hat man mit Zimtzucker oder
Süß.
Apfelküchlein oder wie sagt man, ich weiß nicht,
Ja.
ob das man in Deutschland auch kennt, aber das ist so lecker. Und zum Beispiel, oder jetzt Eglifile, was heißt das? Kratkretzer, diese Fischtempura oder in diesem Teig frittiert. Göttlich. Also man kann das wirklich auf verschiedene Arten machen oder irgendwie im Sommer Zucchini-Blüten oder so, ja.
Großartig. Ja, wieder der Süße, gell? Als erstes fällt dir der Apfel, die Apfelküchlein ein.
Apfelküchle, das ist das
Zimt und
Leckere.
Zucker.
Das will ich. Ich glaube, das mache ich heute, weil das ist. Ich habe Freunde da eingeladen und es kommt mir gerade in den Sinn, das wäre eigentlich wichtig. Ich habe Äpfel da zu Hause und mit diese Tempura-Teig. Das ist wirklich einfach. Das ist super. Oder man kann auch. Nein, es ist. Das ist wirklich ein sehr guter Tempura-Teig und das ist so einfach.
Großartig. Also allein deshalb schon eine Kaufempfehlung, dieses Kochbuch. Mich hat vor allem umgehauen die Milchbrötchen. Da hat meine große Tochter gesagt, Mama, die kannst du jetzt jedes Wochenende backen. Und ich so, danke, no pressure. Und ich habe die Tomatenpasta nachgekocht, weil ich dachte, okay, der Ralf Schelling, der möchte simple is best. Da mache ich jetzt das, was mir am allersimpelsten hier vorkommt. Also neben den Anchovies auf dem Teller. mache ich jetzt die Tomatenpasta.
Ich finde schön, dass du das so schön sagst, Tomatenpasta steht, weil das so im Buch steht. Weil die Deutschen sagen sonst immer nur Nudeln zu allem.
Nö,
Wo ich
nein,
die da
nein.
gekonnt habe, sie, ah, gibt es Tomatennudeln, haben sie gesagt.
Nein, Tomatenpasta. Und
Tomatenpasta.
ich habe mich voll drauf eingelassen. Ich habe es genau so gemacht, wie du gesagt hast im Rezept. Und ich sag's mal so, das war ein Game Changer. Also das war mit Abstand. Also jetzt ist es, die ist so gut gelungen. Ich werde die auf jeden Fall genau wieder so kochen, weil die großartig war. Weil die genau, also da sind so ein paar kleine Tricks drin, die verrate ich jetzt nicht, weil ihr sollt euch ja das Buch holen. Da sind so ein paar kleine Tricks drin, ist jetzt auch nicht Raketentechnik. Aber dann am Schluss, und das habe ich wirklich noch nie gemacht, sagst du, und jetzt einmal durchpürieren. Und ich so, okay. Da habe ich es durchpüriert und dachte, wow, okay, das ist jetzt eine andere Soße. Und das war
Ja, die ist dann halt
großartig.
einfach püriert, aber so viel anders ist ja dann nicht.
Doch, doch, irgendwie
Ach
verbindet
schon,
sich
ja?
dann alles nochmal anders mit dieser Pasta. Und ich habe auch so ein Instagram-Video gesehen, was ich beachten muss beim Pastakauf. Insofern hatte ich auch richtig gute Pasta mit einem hohen Stärkeanteil. Und dann hat sich das so wunderbar verbunden, dass mich echt fast vom Stuhl gehauen hat. Also ich habe
Toll.
das kleine Glück im kleinen Rezept tatsächlich gefunden.
Ja. Nein, und das Ding, das hast du schön gesagt, dass was auch noch lustig ist, oder was halt bei dieser, zum Beispiel bei dieser Tomatenpasta, es hat ein bisschen Anchovies. Man braucht irgendwie nur so ein kleines Stück, das da reinkommt. Und da sind wir wieder mit dieser ganzen. Dieses vegane, vegetarische, oftmals sind ja diese Gerichte, sind wie diese italienischen Klassiker, die sind ja eigentlich, sind die, ist das vegan oder ist das vegetarisch? Aber es ist natürlich so, es ist wichtig, dass da einfach so ein klein bisschen von dieser Anchovies, weil es gibt diesen ganzen Umami-Touch, das ist diese ganze Ding. Aber natürlich, das ist dann weder vegan noch vegetarisch durch diese Kleinigkeit. Man kann es weglassen und dann ist so, aber das hat, das ist einfach so diese leichte Raffinesse und das finde ich halt eben auch, das ist eigentlich auch, wenn man quasi vegetarisch isst, diese kleine, diese Nuancen, warum macht man das nicht rein? Es ist jetzt nicht irgendwie, es ist nicht, ja, andersrum eben, irgendwie jetzt zu Weihnachten wieder überall irgendwie in diesen super Restaurants irgendwie Gänseleber, gestopfte Gänseleber, das finde ich wiederum einfach irgendwie, das ist eigentlich wirklich, das ist einfach nur krank, oder? Das ist wirklich, wenn man das, wir haben ja das mit diesem vegetarischen Rezept, was genauso gut schmeckt, aber es ist wirklich so in dieser Welt, wo man denkt, das muss wirklich noch dazugehören. Da frage ich mich dann schon, ja, wie das hat so, oder wie mit Kriegen, wo irgendwie das jemand gewinnt und muss sich dann irgendwie, da muss man Tiere stopfen oder man muss die irgendwie, und das ist einfach absolut irgendwie, das braucht es eigentlich einfach nicht, aber irgendwie so ein bisschen ein Joey, seine Tomaten. Passt, da finde ich jetzt irgendwie okay.
Hier noch das geheime Gewinnspielwort. Schreib Pomodoro in die E-Mail und du landest sofort im Lostopf für ein Exemplar des Kochbuchs. Ich drück dir die Daumen, aber jetzt geht's auch weiter.
Da wären wir wieder bei der Performance. Was performe ich auch beim Teller? Also ist es dann irgendwie, dass ich fünf Statussymbole hintereinander drauflege bei einem Menü, also dass ich noch irgendwo ein Blattgold drauf mache oder dass ich vielleicht Stockleber dazu mache oder eben, dass zwingend ein Fleischgang dabei sein muss. Wenn ich eben wenn ich denen immer so folge, den Bekannten, die auch viel Sterne essen gehen, denke ich immer so, wow, ihr habt echt tolle Sachen gegessen. Und das Langweiligste war eigentlich der Fleischgang. Also das ist am Ende dann immer so ein
Genau.
wunderschönes Stück Fleisch. Das war bestimmt total lecker und es hat eine tolle Soße dabei. Und aber es ist dann immer der Standard und alles andere
Ja.
drumherum, da leben die sich aus und machen total kreative, tolle Sachen. Und dann kommt der Fleischgang, weil der Fleischgang, der muss dabei sein. Und es
Ja,
muss aber gar nicht.
nein, es nicht unbedingt, oder es ist ja, oder wie du, genau, du hast es eigentlich gesagt, wenn es dieses Statussymbol oder wenn, oder es gibt diese irgendwelche teuren Beachclubs, die irgendwie, die servieren dann eine Pizza, die ist in der Regel noch schlechter, also ist in der Regel schlechter als irgendwo in einer Pizzeria, aber sie servieren sie dann auf so einem Podest, so serviert wie auf so einem, weißt du, wie wenn es irgendwie einen Geburtstagskuchen auf so einer Etagere, dann kommen diese Pizzaslices einfach so auf so Ding und es ist so, ja, und die Champagner mit irgendwelchen fackelnden Dingern, Dings, und das ist wirklich so, ah, das ist so eine Inszenierung, die irgendwie einfach völlig, die es dann eigentlich gar nicht braucht. Oder halt, ja, genau, wenn es dann diese Pasta oder auch, das ist schon auch ein bisschen das Problem, wenn irgendwie, also geht ja nie in Italien irgendwo in ein Sterne-Restaurant, das ist dann so, dass dann die Pasta und die müssen dann ist dann mit der Pörsette dekorieren, die dann irgendwelche holländischen Kresse obendrauf, dass das dann so, oder vielleicht irgendwelche Punkte, also ich meine, Kaviar finde ich auch, das ist, wenn das ein gut ist, das ist was Tolles, aber das muss man halt pur essen und löffelweise. Aber wenn man da irgendwie so ein Mini-Dings als Dekoration auf so einem Amüsbusch, ja, das ist eigentlich, dann kann man es eigentlich auch weglassen.
Wie ist es mit den Menschen, für die du kochst? Hast du da auch Einschränkungen, die du beachten musst? Also, vorhin hast du gesagt, glutenfrei, automatisch,
Ja,
vegan,
natürlich, aber
vegetarisch,
wir.
schwierig oder?
Ja, natürlich, aber wir verwenden ja natürlich solche Ursorten, die dann eigentlich gar nichts, also klar, wenn man heavy, heavy Gluten hat und davon stirbt, dann nicht, aber wir verwenden natürlich solche Ursorten oder Granalpin bei uns da in der Schweiz, wo auf ganz hohen Ebenen gewachsen sind und das ist eine ganz andere Sache, die in der Regel auch für Leute, die da, das ist ganz gut verträglich, das ist eigentlich gar nie ein großes Problem. Aber natürlich haben wir, und natürlich ist es so, also es ist, ich meine, wir fliegen nicht mehr auf den Mond und wir müssen nicht mehr irgendwie, oder gehen nicht mehr auf die Jagd und müssen jetzt irgendwie Kalorien zu uns nehmen, dass es irgendwie, das ist sicher. Also das ist, natürlich ist das ein Problem und man braucht auch nicht jeden Abend irgendwie Brot und Käse und Ding. Das ist natürlich schon, das sind Sachen, die, das ist, wenn man das tagtäglich so macht, ist das zu viel. Man muss da schauen, aber es ist vor allem, ich glaube, das große Problem ist, dass man sich nicht die Zeit nimmt. Man ist nicht, man genießt nicht, man macht alles to go, man schnappt sich einen Pappbecher, alles in Plastik und knallt das, leert das runter in ein paar Sekunden, man weiß gar nicht, und man nimmt Kalorien zu sich in einer Menge, die irgendwie schräg, also und dann besser halt einfach sich am Abend oder mal hinsetzen und genießen. Und es war lustig, ich war jetzt gerade vor 2 Tagen war ich mit Mimi Torrison und Otto, war ich in Turin, in einem unserer Lieblingsrestaurants. Das ist das Restaurant, das ist das Gatto Nero. Und das ist wirklich das ist einfach so ein tolles Restaurant, wo einfach die Zeit stehen geblieben ist. Irgendwie, ich glaube, jeder Restaurantkritiker würde sagen, das ist salopper Service und langsam und was auch immer. Aber das ist eigentlich genau das, was uns dort gefällt. Das ist alles so, die Zeit ist stehen geblieben. Die Leute sind dort schon seit 30 Jahren und es ist so in eine Welt, die man eintaucht. Natürlich schmeckt auch alles toll, aber es ist nicht irgendwie, es ist nicht, es ist ein fantastisches Restaurant.
Also wenn jemand hier von den Hörenden mal in Turin ist, Gatto Nero ist der Geheimtipp von Ralf Schelling.
Genau, aber ja, nicht zu viel posten und darüber, dass da alle jetzt hingehen. Gut, das ist ja auch schon, man kennt das, aber es ist wirklich, das ist so einer der Orte, wo man denkt, wow, ja, da ist man gerne oder bin ich gerne.
Ist es ein anstrengendes Leben, das du führst? Du bist viel unterwegs, oder?
Nein, eigentlich nicht mehr so. Es ist ja früher, ist es so gewesen, dass ich teilweise Leute so als Private Chef bekocht habe und dann irgendwie 2 Wochen war ich in Espen oder in Malibu oder ich war irgendwo in Korsika und das war schön und so. Aber ich bin natürlich jetzt auch, freut es mich, dass wir einzelne tolle Events, die halt irgendein Tag sind oder jetzt in 2 Wochen darf ich wieder auf Chumbi Bay, das ist eine Privatinsel in der Karibik, wo ganz liebe Kunden von mir dort ein Haus haben und wo es so, ja, meine Küche gibt und wo wir das Team schulen. Aber eigentlich bin ich schon oft jetzt auch zu Hause und habe wirklich so einzelne Projekte, die ich machen darf, weil das andere, ich meine, dieses Private Chef-Leben, das ist schon sehr, wie soll ich sagen, ich kann das auch gerade so einen jungen Köchen oder Leuten, die viele fragen mich, Ralf, was ich möchte auch so als Private Chef. Und ich finde, wenn man jetzt irgendwie so wenn man da irgendwie, weiß auch nicht, sich da irgendwie auch wenn das die tollsten Arbeitgeber sind und nette Leute, es ist natürlich dann schon, wenn man das als Hauptberuf und für eine Einzelperson oder für ein Ding macht, das ist schon relativ schnell monoton, weil man ist dann oft allein in der Küche und man macht dieses Ganze und das ist schon, ja, das ist, ich bin froh, dass ich das nicht, dass ich diese Abwechslung habe.
Also für eine Zeit lang war es super.
Ja, aber ich habe das ja nie, ich bin ja, ich mache das ja, ich habe das zum Glück nie als Festanstellung für Person XY gemacht, sondern es ist, es war immer, aber es ist nur schon, wenn ich es für 1 Woche oder 2 Wochen, das ist schon sehr intensiv. Und das ist irgendwann, man kommt dann schon an den Anschlag, weil es ist sehr, ja, es ist schon das Ganze drumherum und logisch, man stellt sich das so spektakulär vor. Das ist, glücklicherweise ist es auch bei mir jetzt so, weil es so einzelne Aufträge sind, die halt so toll sind. Aber wenn ich wirklich für eine längere Zeit und man macht dann irgendwie Frühstück, Mittag, Abendessen und so, das ist dann schon, also das ist Knochenarbeit.
Jede Hausfrau weiß das, spätestens aus der Corona-Zeit. Das war
Ja,
die Hölle.
nur die kriegen ja nicht mal dann, die kriegen dann nicht mal einen Dank. Ich wurde
Nein.
dann immer noch gelobt.
Ja, oder ich kann auch keine Rechnung schreiben. An wen?
Genau.
Aber ja, das stelle ich mir, ich stelle es mir schon hart vor. Ich stelle mir vor allem hart vor, mit Jetlag irgendwo dann in der Küche zu stehen. Und so, ja,
Ja.
jetzt geht's los.
Du, ich finde das jetzt ganz sympathisch, mit dir hier eine Stunde zu quatschen. Ich dachte zuerst, eine Stunde quatschen wir jetzt darüber, über dieses Ding, da schlafen wir ja beide ein. Aber ich finde es
Auf
irgendwie
keinen
recht
Fall.
unterhaltsam.
Ich sag doch, es gibt so
Ja.
viel zu erzählen bei dir und so viel zu fragen. Du hast mich ganz neugierig gemacht mit deinem Buch. Und natürlich habe ich auch ein paar von diesen vielen Beiträgen mir angeschaut und gelesen, die gerade über dich kursieren. Und da fand ich interessant eben, dass alle so fixiert drauf waren, für wen du schon gekocht hast. Und das fand ich irgendwie so fast langweilig und dachte, da ist bestimmt noch viel mehr, was du zu erzählen hast. Worüber wir nämlich noch gar nicht so richtig gesprochen haben, das ist nur zweimal erwähnt, ist die Karibikinsel, auf die du ab und zu wenigstens noch fliegen kannst, ganz mondän. Das stelle ich mir aber schon vor. Da bist du praktisch der Supervisor-Chef und leitest immer das Team an, das vor Ort ist und sagst wieder ein paar neue Richtungen, wenn die Familie wieder kommt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das Haus ist, also das heißt Calabash und das ist genau auf Chumbi Bay, dieser Privatinsel in der Karibik. Und das ist ein Haus, wo man aber auch öffentlich zugänglich ist, weil es ist, man kann das auch mieten. Genau, man kann das auch mieten und genau, das ist die Möglichkeit. Und sonst ist es dort, ist es auch so, dass genau, weil das eben eigentlich ein Haus ist, das auf dem Markt ist und das kann man, genau, das ist dann dort auch, darf ich dann auch, genau, da sieht man auch Bilder und Sachen, was dort geschieht. Und ja, und sonst ist es bei mir eigentlich eher so, ich habe zum Beispiel, viele sagen, oh, Ralf, du hast immer diese tollen Tipps und dieses spezielle Ding. Ich teile das oft zum Beispiel in den Stories bei mir auf Instagram. Dort ist das so, dass ich dann ja, halt so ein bisschen einen Einblick gebe. Oftmals ist es so, dass ich das natürlich irgendwie nicht darf oder kann, aber auf irgendwie in den Stories oder so kann man da wirklich immer so ein bisschen sehen, wo ich gerade bin oder was ich, oder vor allem, ich liebe auch wirklich solche Restaurants, die jetzt nicht auf jedem TripAdvisor und irgendwie, das müssen nicht irgendwelche, wo schon jedem Führer stehen, sondern Sachen, die mir persönlich einfach, die mir gefallen und die ich lässt. Toll finde, die kann man dort, das kann man sich dort, ja, Ralf.Schelling, kann man das erleben.
Das verlinke ich auf jeden Fall auch in den Show Notes, damit alle auch deine Website finden. Und genau, du hast es gesagt, das Haus in der Karibik, das kann man auch mieten, dann mit Küchencrew sozusagen die kleinste Hoteleinheit, die es gibt, sehr privat. Das stelle ich mir toll vor. Also wer das Geld hat, für den ist das bestimmt eine schöne Sache auf so einer Privatinsel, ganz ohne Paparazzi, sondern nur mit Leuten, die einfach mal privat sein wollen. Ich gönnt es manchen Menschen vielleicht auch sogar. Aber da schließt sich der Kreis. Da
Komm,
wären
da
wir
gehen
wieder
wir
bei
mal
der.
zusammen hin, Christina.
Ralf, vielleicht nehme ich dich beim Wort. Also vielleicht suche ich einen Babysitter gleich jetzt.
Haben wir alles vor Ort? Brauchst dich um
Super.
nichts zu
Sehr
kümmern.
gut, dann nehme ich alle mit. Aber das stelle ich mir wirklich schön vor. Und wie gesagt, ich glaube, man stellt sich das immer so glamourös vor, das Leben der Menschen, die viel Geld und viel Berühmtheit haben. Aber ich glaube, es ist auch stressig. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass viele der Rezepte, die in deinem Buch sind und der Gerichte, dass die Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Und das ist doch das Wichtigste. Mir ist es so gegangen. Und für alle, die das auch erleben möchten, empfehle ich Simple is Best, erschienen 2025 im AT-Verlag von Ralf Schelling, der viel mehr ist als nur ein Private Chef. Und vielen Dank, Ralf, dass du dir so viel Zeit für mich genommen hast. Das war sehr interessant.
Es hat mich wahnsinnig gefreut, Christina. Und ich hoffe, du besuchst mich mal in Zürich.
Mindestens in Zürich oder in der Karibik. Das
Oder in der Karibik.
ist jetzt abgemacht.
Das ist abgemacht. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch.
Das war der Kochbuch-Podcast. Wenn er dir gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine positive Bewertung oder einen Kommentar auf der Plattform deiner Wahl. Der Kochbuch-Podcast ist eine Produktion von Studio CBH. Redaktion, Moderation und Produktion Christina Häusler. Vielen Dank fürs Zuhören.